Herr Kaufmann, wenn dieses Gespräch gesendet wird, in der Pause dieses Sonderkonzerts nämlich, haben wir Sie an diesem Abend schon als Florestan, Tamino und Max gehört. Welcher Teil liegt dann hinter Ihnen? Der leichtere, der schönere oder einfach nur der erste Teil?
Also ich muss fairerweise sagen, natürlich nur der erste Teil, weil man kann ja keinen dieser Komponisten in irgendeiner Weise als weniger interessant bezeichnen, als den, der jetzt im zweiten Teil kommt, nämlich Wagner. Also insofern ist das eigentlich ja doch auch eine stattliche Anzahl von relativ bedeutenden deutschsprachigen Komponisten, könnte man mal vorsichtig so sagen.
Sie werden auf den großen Bühnen der Welt angefragt mit französischem und italienischem Repertoire. Es gibt nicht viele deutsche Tenöre, die dieses Fach so idiomatisch singen wie Sie und die auch so französisch und italienisch klingen wie Sie. Haben Sie mal daran gedacht, das deutsche Fach einfach liegen zu lassen und sich verstärkt auf Puccini, Bizet, Verdi und Massenet zu stürzen?
Nein, eigentlich nie. Es gibt sicherlich Phasen, in denen man sich ein bisschen mehr in dem einen und mehr in dem anderen wohlfühlt. Dem kann man auch gerne nachgehen, wenn man dann zufällig in dem Moment den Kalender so geplant hat. Das kommt ja dann leider dazu, dass wir heute in der Oper, zumindest in den großen Häusern, Planungszeiträume von etwa 4 Jahren, 5 Jahren im Voraus haben, teilweise sogar mehr. Also die ganz großen, die Met zum Beispiel, die will am liebsten 6, 7 Jahre vorher schon sich festlegen, was sie macht. Da bleibt dann natürlich nicht viel Spielraum für Gelüste, die einem spontan anfallen. Aber deshalb versuche ich auch diesen ganzen, meinen Spielplan sozusagen immer möglichst abwechslungsreich zu gestalten, sodass ich mich, falls ich wirklich mich mal geirrt habe bei einer Partie, mich dann schon auf die nächste freuen kann und nicht jetzt sage, jetzt habe ich also ein neues Stück ins Repertoire aufgenommen und das muss ich jetzt in der Spielzeit noch 3, 4 Mal abdienen, bevor ich mich dann wieder zu was anderem hinbegeben kann. Also das ist eigentlich das Grundkonzept, dass man sich viel abwechselt in seiner Arbeit und dementsprechend alles einem gleich lieb ist, weil man es nie zu viel macht und sich jedes Mal wieder neu drauf freut. Und deshalb will ich auch sicher das deutsche Repertoire nicht auslassen. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, ich sollte mich noch mehr darauf konzentrieren und sollte, gerade weil es eben im deutschen Fach doch nicht so viele gibt, mehr Deutsches singen. Aber ich glaube nicht, dass das meiner Stimme nachhaltig gut tun würde, wenn ich mich ganz darauf konzentrieren würde. Ich brauche diese zwischendurch diese also Exkurse oder sind das eigentlich gar nicht, weil sie gleichgewichtig sind, eben ins Französische und vor allem auch ins italienische Fach, um die Stimme eben in diesem richtigen Mittelmaß zu halten zwischen all diesen 3 Varianten oder allen 4, wenn man das Lied noch mit dazu nimmt. Und die profitieren auch alle, die befruchten sich immer gegenseitig, sodass das bisher sehr gut gefahren ist. Nicht? Der heutige Abend, klar, gilt rein dem deutschen Repertoire, wobei ich bei den Zugaben, glaube ich, eine Ausnahme machen darf, weil das ja sozusagen in Anlehnung an ein Album ist, was ich letztes Jahr rausgebracht habe, das sogenannte Sehnsucht-Album, was sich eben auch mit deutschen Komponisten beschäftigt und all dem, was man in Deutschland sozusagen bei all den großen Namen unter Oper verstanden hat.
Sie haben gerade von Abwechslung gesprochen. Musikalisch gehen Sie ja immer wieder mal auf Entdeckungsreise. Als Rinaldo waren Sie jetzt gerade zu hören, aber nicht von Händel, sondern von Brahms, in einer Kantate von Johannes Brahms. Das heißt, da gibt's auch beim alten Brahms noch was zu entdecken.
Absolut. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich hatte dieses Stück überhaupt nicht auf dem Schirm. Und der Claudio Abbado hat mich darauf angesprochen und hat gesagt, so ein wunderschönes Stück, das habe ich vor, ich habe es vergessen, irgendwie 30, 40 Jahren mal mit James King gemacht. Das war so toll und das müssen wir unbedingt machen. Und ich habe es mir dann angeschaut und habe festgestellt, es ist wirklich wunderschön. Also es ist eine Kantate, wie Sie richtig sagen. Das Thema ist der auch oft verwandte Opernstoff von Armida in einer Textfassung von Herrn Goethe, also auch nicht gerade schlecht. Auch das kannte ich nicht, muss ich sagen. Und das Stück ist wunderschön. Es ist nur für Tenor und Männerchor, also die Hauptdarstellerin Armida kommt da gar nicht zu Wort. Und es hat unheimlich Spaß gemacht und ist auch ein sehr großer Erfolg gewesen, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil dann hofft man, dass vielleicht das nicht unbedingt gänzlich den Weg zurück ins Repertoire findet, aber doch nicht ganz in Vergessenheit gerät, so wie es jetzt eigentlich der Fall war.
Sie haben sich im vergangenen Jahr endlich in Ihrer Heimat oder Geburtsstadt München an der Bayerischen Staatsoper mit einer großen Wagner-Rolle vorgestellt, im Lohengrin. Zu einer sehr menschlichen Figur wollten Sie ihn machen, haben Sie im Vorfeld verlauten lassen. Zu einem Menschen, mit dem man mitfühlen und mitleben kann. Ist er denn so geworden, wie Sie sich das gedacht hatten?
Also ich glaube schon. Ich meine, ich habe natürlich auf das Szenische nicht den totalen Einfluss. Aber man hat ja, wie Sie richtig sagen, vorher eine gewisse Idee von einer Figur. Die kommt ja auch nicht von ungefähr. und der muss man irgendwie versuchen, treu zu bleiben. Zumindest beim ersten Mal. Ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich jetzt eine Partie 10-mal gesungen habe, sage ich, was steckt denn da noch dahinter? Mal was völlig Ungewöhnliches, wo man eben nicht gleich drauf stößt. Aber wenn man so eine Partie zum ersten Mal macht, möchte man doch das, was man am stärksten in so einem Charakter fühlt, erstmal auf der Bühne sehen und darstellen. Und dann kann man später immer noch darüber nachdenken, was anderes sich zu überlegen. Aber in dem Fall, glaube ich, ist es schon gelungen. Es hat eigentlich auch durch diese szenische Gestaltung, Sie werden sich erinnern, da wurde ja ein Häuschen gebaut, also ein ziemlich großes sogar.
Ein ziemlich großes Häuschen.
Und es wurde auch
rechtzeitig fertig?
Es wurde gerade noch rechtzeitig fertig, genau, um es dann sozusagen wieder abbrennen zu lassen, nachdem Elsa leider die verbotene Frage gestellt hat. Das hat ein bisschen technische Schwierigkeiten, das Ganze. Ganz klar, wenn so ein Riesenhaus in mehreren Stufen gebaut wird auf der Bühne, bedeutet das sehr viel Techniker, die darum wuseln und sehr viel Arbeit. Und dementsprechend immer wieder ganze Teile der Oper fanden dann vor einem Prospekt statt, quasi an der Rampe klebend, damit man im Hintergrund umbauen konnte. Das war ein bisschen schade, das Handicap dabei. Aber die Idee grundsätzlich von diesem Haus gefiel mir und die kam eigentlich genau dieser meiner Idee von dem Lohengrin sehr entgegen, dass es da einen Menschen hinter dem Helden gibt, der mich viel mehr interessiert als dieser Superheld, der von Mission zu Mission schreitet und überall an den Rädchen der Geschichte dreht und wieder was richtet, aber nicht wirklich emotional dabei ist. Und wenn eben nun diese Elsa, ohne ihn jemals wirklich gesehen zu haben, schon anfängt, ein gemeinsames Haus, ein Heim zu bauen, weil sie so überzeugt davon ist, dass der kommt und dass er sich in sie verlieben wird und dass er bei ihr bleiben wird, dann ist das schon mal ein starker Anfang. Und der Lohengrin, der sich darauf einlässt und wirklich Freude daran empfindet, mal ein Leben wie jeder andere auch, ein richtig normaler Mensch zu sein, ein Leben zu führen, wie sich andere das nicht als Luxus, sondern als Alltägliches darstellend immer wieder empfinden, das hilft dann natürlich schon, diesen kalten, harten Bruch in den dritten Akt zu bringen, wenn eben Elsa die Frage stellt, dann ist das nicht nur, dass er einfach sagt, okay, also jetzt sage ich euch, wer ich bin und dann haue ich ab, sondern dann ist das einfach eine menschliche Tragödie. Dann ist er tief persönlich getroffen, dass all das, all diese Illusionen, die er sich da aufgebaut hat, wenn das auch nur für ein Jahr gegolten hätte, all die in der ersten Nacht schon wieder zerstört worden ist. Und diese Tragik, die meines Erachtens auch durchaus in Wagners Musik drin ist, denn die Gralserzählung ist ja nun nicht, hat ja wenig heroische Elemente, sagen wir mal. Die ist im Gegenteil eher sehr, sehr leise und traurig und intim. Und das ist auch genau der Punkt. Das ist ein fast gebrochener Held, der jetzt sich selbst eingestehen muss, dass er hier versagt hat und leider sich emotional zu weit aus dem Fenster gelehnt hat und jetzt die Konsequenzen ziehen muss und gehen. Und da bietet sich eigentlich die Wagnersche Komposition geradezu an, diese persönliche Note mit ins Boot zu nehmen und eben nicht nur auf die großen heldischen Sachen zu setzen, wie eben zum Beispiel das Vorspiel zum dritten Akt, nicht? Das lädt ja dazu ein, jetzt in großer Euphorie den Abend enden zu sehen.
Weil Sie gerade die Gralserzählung angesprochen haben, ausgerechnet da fanden ja einige wenige Kritiker was zum Mäkeln wieder. Irritiert Sie sowas?
Nicht wirklich, weil ich muss ehrlich sagen, ich lese nur in äußersten Ausnahmefällen Kritiken, wenn ich also wirklich von vielen Leuten darauf angesprochen werde, die sagen, also das muss man wirklich mal gelesen haben, in der einen und in der anderen Richtung. Also die sagen dann nicht nur, weil es gut ist, sondern auch, also wenn mal eine Vorstellung richtig auseinandergenommen wurde, dann möchte ich das eigentlich auch mal wissen. Aber alles, was sonst dazwischen ist, kann man sich gar nicht antun, weil man weiß selber, ich sage immer, ich bin mein schärfster Kritiker, ich weiß ganz genau, wie viel möglich ist und wie viel ich davon gegeben habe. Und dementsprechend kann ich selbst sehr gut einschätzen, ob etwas jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten ideal, akzeptabel, mittelmäßig oder schlecht war. Und das ist mein Maßstab. Ich kann nur das machen, was ich in mir habe und auch was ich in mir empfinde, kann ich in eine Musik hineinlegen. Was ich nicht habe, will ich nicht hineinlegen, weil das hieße sich selbst verraten, sich verstellen um eines billigen Erfolges willen. Das mache ich nicht und ich hoffe, dass der lange Atem sozusagen dann mir recht gibt.
Jetzt ist es ja nicht so, dass Sie nicht schon in München gesungen hätten, aber richtig wahrgenommen wurden Sie erst mit Ihrem ersten Arienabend im Herkulessaal, dann mit Ihrem Liederabend im Prinzregententheater und jetzt natürlich als Lohengrin im letzten Jahr an der Bayerischen Staatsoper. Ein bisschen was hat Ihre Geschichte vom Propheten im eigenen Land? War das jetzt doch noch wichtig anzukommen in der Heimatstadt?
Absolut. Vielleicht weniger aus egoistischen Gründen, dass man sagt, ich will jetzt diese Selbstbestätigung haben. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich fühle mich hier sehr wohl. Und ich bin hier aufgewachsen, habe die ersten 25 Jahre meines Lebens hier verbracht. Warum sollte ich mir nicht wünschen, dass ich auch ein bisschen von meiner beruflichen Zeit in dieser Stadt verbringen darf? Das ist vielleicht ein frommer Wunsch, aber er ist Gott sei Dank in Erfüllung gegangen. Noch dazu habe ich auch hier in diesem Theater, im Nationaltheater, meine ersten Eindrücke von der Oper mitbekommen. Bin von dem Virus Oper infiziert worden und natürlich auch klassische Musik im Herkulessaal und damals noch im Deutschen Museum, sehr, sehr viele Konzerte gesehen. Das ist etwas, wo man gerne wieder hin möchte und Gott sei Dank ist es mir jetzt gelungen und ich hoffe, dass ich daraus jetzt eine sehr stabile und langfristige Zusammenarbeit entwickeln kann. Das wäre sozusagen mein Ziel, hier einfach als regelmäßiger Gast zu Hause zu sein.
Es wird ja wieder dazu kommen, die nächsten Projekte gibt es ja schon.
Sie sagen es, also in den nächsten Jahren sieht das alles andere als schlecht aus und keine Frage, jetzt kommen eine Wiederaufnahme von Carmen und eine neue Produktion zu den Festspielen von Tosca. Auch in der nächsten Spielzeit bin ich wieder mit einer neuen Produktion und ich glaube auch einer Wiederaufnahme dabei und das setzt sich so fort, also wir haben schon fleißig weitergesprochen mit dem Intendanten und also wenn das weiter so läuft wie bisher, kann ich schon sagen, dann ist das Ziel erreicht.
Nochmal ganz kurz zurück zum Lohengrin. Ganz anders als der Münchner Lohengrin wird vielleicht der Lohengrin im Sommer in Bayreuth. In der Regie von Hans Neuenfels, haben Sie schon eine Ahnung, worauf Sie sich da einlassen?
Ich habe eine gewisse Ahnung, die ich natürlich nicht mit dem Publikum teilen darf, weil Bayreuth hat da sehr klare Regeln, was die Verschwiegenheit betrifft. Es wird sicherlich interessant und es wird mit Sicherheit auch keine konventionelle Produktion werden, aber das hat auch niemand von Hans Neuenfels erwartet. Wie weit das jetzt sozusagen fortschreitet, ob das eine sehr grundfeste, erschütternde Produktion wird oder ob das eher etwas ist, was eben ein Versuch ist eben oder ein weiterer Versuch. Es hat ja schon viele, teilweise sehr erfolgreiche Versuche in Bayreuth gegeben, eben Wagner und die Bayreuther Festspiele in die Neuzeit zu bringen. Das hoffe ich natürlich, dass das auch ein weiterer Schritt in diese Richtung ist, dass man Bayreuth als sowohl auf musikalischer als auch auf szenischem Boden als gleichwertigen oder ein sehr hochwertiges Festival anerkennt. Und das ist sicherlich etwas, was man sich wünscht, gerade in Deutschland, weil das ist eben nun mal das Festival, so wie die Österreicher ihre Salzburger Festspiele haben oder die Engländer ihr Glyndebourne Festival und so weiter. Insofern wäre das sehr schön, wenn wir diesen Schritt weitergehen können. Aber ich bin, wie ich vorher schon gesagt habe, natürlich auch in diesem Fall nicht verantwortlich zeichnend für die vielen Ideen der Regie. Und die Zeit wird uns zeigen, wo wir hingehen.
Neuenfels ist nicht nur Regisseur, er schreibt auch. Wie viel Musik braucht der Mensch, heißt eines seiner Bücher. Herr Kaufmann, wie viel Musik braucht denn der Mensch?
Ja, also wenn ich von mir ausgehe, ist das verdammt viel. Das ist natürlich klar. Aber ein bisschen Musik braucht jeder Mensch. Da bin ich sehr überzeugt davon. Ich meine, es gibt ja die wildesten Studien, ob jetzt nun irgendwelche Kühe im Kuhstall mehr Milch geben, wenn sie Mozart hören und so weiter. Das Gleiche gilt ja letztlich für uns Menschen auch. Ich denke, dass jeder Mensch erstaunlich viel mit Musik zu tun hat, direkt oder indirekt. Meistens nimmt man es gar nicht wahr. Aber Musik hatte eine Kraft, eine Stärke, die einen unglaublich berühren kann. Ich bin immer wieder überrascht, wie sehr Musik, auch gerade Musik, die schon viele, viele Jahre alt ist, die also Generationen von Leuten bewegt hat, einen so tief treffen kann, und zwar direkt in den Gefühlen, es ist keine rationale Sache, es ist nicht, dass das Verständnis über den Kopf geht, dass man sagt, aha, das ist ja toll und noch toller, sondern es trifft einen plötzlich teilweise wie einen Blitz und man ist überwältigt, ob man jetzt Gänsehaut bekommt, Schauer über den Rücken laufen oder was auch immer das ist. Jedenfalls gibt es genau diese Phänomene. Und ich hoffe, dass sich niemand davor verschließt. Ich fürchte allerdings, dass wir immer weiter auf solche Zeiten zustreben. Ich hatte gerade eben, Sie haben Berlin angesprochen, dort auch die Diskussion über den Plan von Berlin, die sicherlich verständlicherweise, wie viele andere auch heute, kein Geld haben und an allen Ecken und Enden doppelt und dreifach zählen müssen, was sie noch in der Kasse haben. Aber der Plan für die 7. bis 9. Klassen in Berlin, den Musikunterricht komplett abzuschaffen und dann in der 10. Klasse wieder mit einer Stunde anzufangen, ist meines Erachtens ein deutlicher Schritt in die falsche Richtung. Aber
wo fängt man an mit 16-Jährigen dann?
Naja, klar, diese eine Stunde kann man sich dann auch schenken, dann ist der Zug schon abgefahren. Das ist keine Frage. Wir erzählen immer, das ist so wichtig, dass wir früher mit den Fremdsprachen anfangen, weil die Kinder ja das alles so leicht aufsaugen und aufnehmen. Und es ist nun mal heute so, dass wir in einer Zeit leben, wo die Familie, die früher einen Großteil der sozialen Prägung dargestellt hat, einfach nicht mehr so wichtig ist oder nicht mehr so viel in diesen Teil von Vermittlung von Werten investiert. Das hat verschiedene Gründe, das ist klar. Das sind natürlich die Mischung von vielen Kulturen. Das ist aber vor allem auch die immer größere Hetze nach dem Geld, das einem dann gerade so den Lebensstandard erreichen lässt. Oft sind dann beide Eltern berufstätig und die Kinder alleine zu Hause und sitzen vor dem Fernseher, was auch immer. Jedenfalls finde ich, dass die Schule als Institution des Staates diese Sachen, diese Werte weiter vermitteln muss, um eben das, was Deutschland eigentlich über viele Jahrhunderte ausgezeichnet hat, weiter erhalten zu können. Ich kann nicht auf der einen Seite in alle Kulturinstitutionen, also ob das jetzt Museen sind oder ob das Orchester oder Opernhäuser sind und so weiter, unheimliche Gelder pumpen, das ist ja toll, keine Frage, um die zu erhalten mit Subventionen und gleichzeitig die Reißleine ziehen, um Kunst- und Musikunterrichte abzuschaffen, dementsprechend eine sichere Basis dafür zu schaffen, dass es in Zukunft überhaupt kein Publikum mehr gibt, die diese Kultursachen genießen können. Also ich weiß nicht, wohin sich das weiter bewegt. Also in Berlin hat es jedenfalls einen großen Aufschrei gegeben. Und ich hoffe, dass sie das Rad da nochmal zurückdrehen können und merken, dass das einfach das falsche Ende ist, an dem gespart wird.
Herr Kaufmann, wie viel Musik hatten Sie in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend und von wem?
Ich hatte sehr viel Musik, Gott sei Dank. Ich habe es eben schon angesprochen, wir hatten Abonnements in allen möglichen Konzertreihen und ich bin auch als kleines Kind schon immer wieder mitgegangen, was, denke ich, auch sehr wichtig ist, weil das noch prägendere Erlebnisse sind, als ich dann eigentlich später in der späteren Jugend und als junger Erwachsener mitbekommen habe. Dazu kam, dass bei mir in der Familie traditionell einfach jeder ein Instrument gelernt hat. Es hatten fast alle Klavier. Also meine Eltern, meine Großeltern, meine Schwester und ich alle haben Klavier gespielt und haben sich aktiv mit der Musik beschäftigt. Mein Großvater als echter eingefleischter Wagnerianer hat sonntags am Klavier gesessen und die Wagner-Klavierauszüge gespielt und die Stimmen mitgesungen. Das ist Musik nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Wenn man die als aktiv musiziert mitbekommt, ist das noch viel prägender als Kind, als wenn man irgendwie eine Platte auflegt oder versucht, mit der Musik aus der Konserve zu begeistern. Live ist natürlich einfach unschlagbar. Da kann man noch so tolle Studioaufnahmen machen. Live ist einfach das Beste.
Herr Kaufmann, Stolzing haben Sie schon gesungen, Parsifal, Lohengrin, im Winter folgt in München Fidelio. Wo geht die Reise Ihrer Stimme hin?
Das weiß ich nicht. Ich meine, ich weiß natürlich, was ich mir für die nächsten 5, 6 Jahre ausgerechnet habe, wo sie hingeht. Es gibt einige Partien im italienischen Fach, die kommen werden. Es gibt also einen Trovatore, es gibt Chenier, es wird Cavalleria Pagliacci geben. Es gibt jetzt gerade im Herbst noch Adriana Le Couvreur.
Wo machen Sie die, wenn ich fragen darf?
Die kommt in London. Dann gibt es Manolesco und so weiter. Also die ganzen großen Schinken, gerade aus dem Verismo-Bereich, stehen jetzt alle vor der Tür. Und auch im Französischen gibt es noch weitere Entwicklungen. Hoffmann fehlt mir noch auf der Liste, Trojaner mache ich. Aber gleichzeitig auch im deutschen Fach gibt es natürlich noch ein paar Lücken. Allerdings werden die noch eine Weile offen bleiben. Das nächste, was kommt, ist nächstes Frühjahr an der Met ein neuer Ring, wo ich den Siegmund in der Walküre gebe. Aber die anderen Partien, die beiden Siegfriede, der Tristan und der Tannhäuser, die müssen noch ein bisschen auf die erste Vorstellung warten. Das ist einfach dann teilweise doch ein ziemlich großer Schritt. Ich meine, klar, es gibt auch Möglichkeiten, einen Tristan lyrisch und leicht zu singen, aber der dritte Akt ist einfach ein Killer, wenn man ihn nicht mit vielen anderen vorbereiteten Partien wirklich richtig fest im Griff hat.
Angenommen, Sie hätten jetzt Lust, wieder mal den Tamino zu singen, würde man Sie dafür noch buchen oder heißt es nicht gleich, über den ist er jetzt aber hinaus?
Also Tamino ist Gott sei Dank eine Partie, die immer mal wieder ansteht. Ich habe auf dem letzten Album ja auch beide Arien gesungen. Das würde mich zum Beispiel reizen. Ich habe verschiedene Projekte, die wieder so ein bisschen das Rad zurückdrehen. Wir haben sogar schon über Bach gesprochen. Also da gibt es jetzt einige Ideen, dass man sagt, naja, also der scheint ja doch einiges mit seiner Stimme anstellen zu können. Warum dann nicht auch mal die Sachen, die nicht so offensichtlich sind? Und wenn das klappt, würde ich mich sehr freuen, weil das mich vielleicht, sagen wir mal, künstlerisch nicht weiterbringt, wie man das so karrieretechnisch sagen möchte, aber mich persönlich doch ungeheuer befriedigt, dass ich Sachen, die ich vor vielen Jahren kennengelernt, lieben gelernt und gesungen habe, doch mal wieder machen darf.
Ist diese Operngala jetzt mit dem Münchner Rundfunkorchester die erste Zusammenarbeit mit unserem Orchester?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube ja. Also falls es nicht so ist, bitte ich um Entschuldigung, dass ich das jetzt nicht mehr auf dem Schirm habe. Aber meines Wissens ist es so. Aber sicherlich nicht die letzte. Also wir haben sehr viel Spaß miteinander und werden hoffentlich weitere Termine finden.
Als Don José und Cavaradossi werden wir Sie in nächster Zeit auch erleben. Wir haben es schon angesprochen, hier in München. Eine Zeit, die nicht nur von der Musik, sondern auch vom Fußball geprägt wird. Gibt es denn auch den Fußballfan Jonas Kaufmann?
Oh ja, ja, den gibt es absolut, keine Frage. Also ich habe bei den jetzt diesmal natürlich keinerlei Bestrebungen gehabt, nach Südafrika zu gehen. Das würde zu viel Zeit kosten. Die letzten beiden Male bei Europa- und Weltmeisterschaft hatten wir ja wahnsinniges Glück, dass das alles vor der Haustür war. Und da habe ich so einiges gesehen zwischen den Aufführungen. Aber schmerzlicherweise oftmals gerade die interessantesten Spiele habe ich dann in der Garderobe mit so einem kleinen Mini-Fernseher zwischen meinen Auftritten verfolgt. Das kann man einfach nicht ändern. So weit bin ich noch nicht Fußballfan geworden, dass ich da auf Auftritte verzichte und sage, da kann ich nicht, weil da ist ja das. Also wir hatten jetzt gerade schon ein paar turbulente Zeiten für den FC Bayern und jetzt gleich als nächstes dann die WM. Also da wird schon einiges geboten in dem Sommer. Sie haben recht. Und ich werde sicherlich das eine oder andere Mal vor dem Fernseher erwischt werden.
Geburtstag haben Sie einen Tag vor dem Endspiel.
Ja, da ist auch Vorstellung noch dazu.
Das auch noch. Herr Kaufmann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Klar, sehr gerne.
Pausenzeichen. Michael Atzinger sprach mit dem Solisten des heutigen Abends, dem Tenor Jonas Kaufmann.